Nein? Alle verstehen Englisch? Okay, dann unterhalten wir uns dann nur auf Englisch. Aber ich stelle sie jetzt erstmal kurz vor. Chaya Ruters ist 1976 geboren. Sie hat einen Abschluss als Dolmetscherin für Englisch, Spanisch und Chinesisch gemacht und studierte dann Journalismus und Drehbuch in Brüssel. 2008 ist ihr erstes Buch erschienen, ein nicht-fiktionales Buch mit dem Titel Mages, Moslems in Motoren.
Ganz gut.
Danke. Ich habe geübt. Das heißt so viel wie, oder das heißt Mädchen, Muslime und Motorräder. Hier berichtet sie von einer 7-monatigen Reise durch 15 muslimische Länder wie den Iran oder den Jemen, und zwar mit dem Motorrad. Ihr literarisches Debüt gab Chaya 2011 mit dem Thriller- und Coming-of-Age-Roman Diggers. 2012 gewann Chaya dann den Grote Prijs Jan Wouters für ihren kreativen Umgang mit Sprache. 2014 erschien ihr Roman Die Kunst van het Fallen, die Kunst des Fallens. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Neben ihrer Arbeit als Romanautorin schreibt Chaya auch regelmäßig Drehbücher für TV-Serien, Filme und sogar Opern. Für ihr Skript zur Oper Private View erhielt sie 2015 den Rolf-Liebermann-Preis. Sie ist nach wie vor auch journalistisch tätig, so schreibt sie für den Standard über Kultur, Film und Literatur. Bevor wir uns da noch ein wenig unterhalten, lassen wir Chaya doch erstmal selbst zu Wort kommen. We now would like to listen to what you've brought for tonight, if you want. Mm-hmm.
Okay, I will read in German. It will be more bravery than excellence because my German isn't very good. But we had a famous Belgian football player and I'm sure that my German will never be as bad as his. So I will try to do my best. Wer am eigenen Leib erfahren möchte, wie sich eine Diktatur anfühlt, sollte es mal mit einer Affäre probieren. Jedes Telefongespräch, jede SMS ein unverantwortliches Risiko. Jede noch so kleine Notiz, jeder Parkzettel ein Beweisstück, das verschwinden muss. Wo man geht und steht die Angst, gesehen zu werden, am falschen Ort, von den falschen Leuten. Fast 7 Jahre lang hatten Maya und ich uns im Geheimen geliebt. Beinahe ein Jahrzehnt flüchtiger Treffen in Hotelzimmern, Nachrichten in Geheimsprache und gerade noch rechtzeitig verhindertem Auffliegens. Nirgends waren wir sicher, denn jeder konnte der Feind sein und jeder war auch ein potenzieller Feind, ein potenzieller Verräter. Wir durften nicht nur nicht zusammen gesehen werden, sondern konnten nicht einmal unseren besten Freunden voneinander erzählen. Was, wenn der Mann am Nebentisch Mayas Mann kennen und aus dem Gesprächskontext würde ableiten können, dass ich mit der Frau seines Freundes oder Kollegen in einem Zimmer mit ausgebleichten Vorhängen eben noch stundenlang Liebe gemacht hatte. Doch gerade dieses notgedrungene Stillschweigen, das Verhindern jegliches Kontaktes mit der Außenwelt, brachte uns näher zusammen, als wir es hier für möglich gehalten hatten. Die Stärke unserer Beziehung lag eben in dieser Heimlichkeit, im sich widersetzen. Wir waren unbesiegbar innerhalb der 4 Wände. Bis Maya eines Tages doch den Mut fand, ihrem Mann zu sagen, dass sie ihn verlassen werde. Den Koffer schon in der Hand und mit einem Gesicht wie ein dickköpfiger 4-Jähriger. Ohne Gegenwehr zu leisten, trat er einen Schritt zur Seite und hielt hier die Tür, die er jahrelang, koste es, was es wolle, verteidigt hatte, mit demselben resignierten Lächeln auf, mit dem der Grenzschutzbeamte der Bornholmer Straße am 9. November 1989 um 11:08 sein Tor in die Mauer öffnete und erklärte, was ihn anginge, stünde es der Bürgerin der DDR nun frei, die Grenze zu überqueren. Es kommt der Moment, da das Eingeständnis der Niederlage der einzige Gewinn ist, der einen noch bleibt. Und im gleichen Glückstaumel, mit dem tausenden Ostdeutsche nach West-Berlin rannten, Begleitet von einem stürmischen Applaus eilig zusammengetrommelter Freunde, gingen wir Hand in Hand unserer Freiheit entgegen, die zugleich unser Untergang werden würde. Berlin, sagt er. Ich war in Berlin. Tauchpraktikum. Dieses Wort öffnet an der Stelle in meinem Hinterkopf ein Türchen. Wie die Zahlenkombination eines Sefes, die langsam auf die richtige Position gedreht wird. Berlin. Maya. Das so und so vielte Konzert. Das so und so vielte geheime Treffen. Der so und so vielte Streit. Schon bevor der Abend begonnen hatte, in meinen Garderobe. 5 Minuten vor dem Auftritt stürmte Maya herein, um mir viel Erfolg zu wünschen. Das war, was sie ihr erzählt hätte. Zwischen 2 Küssen flüsterte sie mir ins Ohr, sie müsse mich sehen, könne es keine Minute länger ohne mich aushalten, Konzert hin oder her. Das war, was sie mir erzählte. Mehr war nicht nötig für eine Szene, die übliche Szene. Unsere Affäre ging ihrem Ende entgegen. Die lange Ouvertüren von früher, mit ihren endlos verträumten Wiederholungen, waren von einer schnelleren Form abgelöst worden. Zu der Zeit verliefen unsere Begegnungen einer festen Sonatenstruktur entsprechend. Nach einer kurzen Exposition des Themas, ich habe dich vermisst, kam eine bissige Durchführung. Du wolltest es so, nicht ich. Gefolgt von einer Reprise in etwas anderen Tonart, die Hand schon im Schritt. Aber ich habe dich wirklich vermisst. Wonach der Streit unmittelbar ins Finale überging. Wie jedes Genre, das seinen Zenit überschritten hat, wurden wir allmählich eine schlechte Kopie unserer selbst. Etwas musste geschehen. Diese Form hatte sich selbst überlebt. Dieses Gespräch hatte jeder von uns ebenso gut alleine führen können, ohne Gegenüber. Wir kannten die Repliken, kannten das Ergebnis. Und es endete auf die immer gleiche Weise. Im Bett. Wir schliefen miteinander. Verzweifelt. Auf dem alten Holzfußboden, neben dem Flügel. Danach, ruhiger, auf dem Bett. Soweit war alles normal. Aber es lag etwas Beißendes in der Luft. Ein giftiger Geruch, wie morgens manchmal in der Eingangshalle, selbst wenn die Hausmeisterin vorher geputzt hat. Sogar in dem sicheren weißen Rechteck des Bettes, wo sonst nur sie und ich existierten, blieb die Welt letztlich hartnäckig außen vor. Lag es an dem Wissen, dass die Cellistin jetzt rittlings auf Mayas Ehemann saß und seine Untreue ihr Treue nicht nur im Weg stand, sondern sie auch überflüssig, ja geradezu lächerlich machte? Oder lag es an der unmittelbaren Nähe des Ostblocks, die mich an unsere erste Nacht in Prag erinnerte? Diese Unschuld, Hingabe, Hoffnung und wie von alledem nichts mehr übrig blieb. Wie wild wir auch vögelten, wir kamen einander keinen Millimeter näher. Später in dieser Nacht gingen wir gemeinsam in Mayas Hotel zurück. Unterwegs kamen wir am Checkpoint Charlie vorbei. Es dämmerte schon. Der diensthabende Spielzeugsoldat, ein tschechischer Kunststudent, das ist immer schwierig, ein tschechischer Kunststudent, der sich ein Taschengeld hinzuverdienen wollte, stand in seiner zu großen amerikanischen Uniform mit einem Becher Starbucks-Kaffee in der Hand an seine Sandsäcke gelehnt. Vielleicht war es gar kein Zufall, dass ich ausgerechnet diesen Weg gewählt hatte. Affären bestehen grundsätzlich aus Klischees, was es so verführerisch macht, sie mit noch mehr Kitsch zu umgeben. Der Kontrollposten, einst eine Schlüsselfigur des Kalten Krieges, war zu einer Disney-Version geworden, was ihn zu einem erkennbaren Symbol für die Aufhebung der Trennung von Ost und West machte. Beide Stadthälften teilten jetzt ganz einfach den gleichen schlechten Geschmack. Die Geschichte hat es leicht. Der Gewinner bekommt immer das letzte Wort. Maya und ich waren beide Verlierer. Also blieben wir jeweils bei unserer Geschichte. Dass es nicht genug war, ich. Dass ich zu viel erwartete, sie. Dass es so nicht weitergehen konnte, Ich. Dass es nicht anders ginge. Sie. Unverrückbar wie den russischen und die amerikanischen Panzer standen wir uns mitten auf der Straße gegenüber. Dazwischen Sperrgebiet, Kriegsgebiet. Der Boden unter unseren Füßen war kein gemeinsamer mehr. Links und rechts von uns gingen die ersten Berliner zur Arbeit. Niemand schenkte uns Beachtung. Wer 28 Jahre mit der Spannung und dem Schweigen eines schiefhängenden internationalen Haussegens gelebt hatte, ließ sich von nichts mehr so schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, braucht es mehr als ein sich streitendes Liebespaar, nur dazu Touristen. Also schrien wir uns weiter an, bis der Tscheche mit dämlichen Grinsen, wie alt mag es sein, 18, 20, die Hand in die Luft hielt, die Finger zu einem V gespreizt. Vielleicht lag es an der absurden Situation, die uns einen rückgab. Oder am Geruch der Vergangenheit, der hier, allen Checkpoint-Charlie-Burgern und Donutboden zum Trotz, noch immer präsent war. Vielleicht war es die schemenhaften Wachtürme, die Meyers Bedürfnis zum Fliehen stärker werden ließ. Oder es lag an der Wende, die sich hier abgespielt hatte und uns vorantrieb. Wenn es uns am Mut mangelt, leihen wir in uns. Wenn uns die Worte fehlen, benutzen wir den großen Gesten der anderen. Ich reichte ihr die Hand. Wieder einmal, das wurde fast schon zur Gewohnheit. Lass uns fortgehen, zusammen. Maya reagierte nicht. Auch das war ich schon gewohnt. Sie schob ihren Schal zurück, die sie zum Schutz vor dem Regen über ihre Haare gezogen hatte und legte den Kopf in den Nacken. Der Regen küsste ihre Stirn, rann zuerst ihre Wangen und dann ihren nackten Rücken hinab. Durchnässt, wie sie in ihrem Abendkleid war, sah sie einfach absurd aus. Absurd und wunderbar. Dann, urplötzlich, schlang sie die Arme um meinen Hals und sah mir an. Okay. Es regnete. Stark. Wir werden nass. Beide. Ich blieb stehen. Ein Jagdhund, der seine Beutetier eingegesselt hat, bis er merkt, dass es möglicherweise eine Nummer zu groß für ihn ist. Maya schüttelte ihre Haare, nahm mich bei der Hand. Los, komm! Hand in Hand rannten wir mitten durch die spritzenden Pfützen davon, zurück in Richtung West-Berlin. Ohne Sintflut, kein Entrinnen. Das wusste schon der gute alte Noah. Zu zweit einer neuen Welt entgegen. Der Tscheche grinste breit und hielt den Daumen in die Luft. Good luck! Manche Szenen sind so universell, dass jeder weiß, was sie bedeuten. Fliehende Geliebte sind nur einmal fliehende Geliebte. Ob in Mostar oder bei Shakespeare, in Hollywood oder Berlin. Hat es sich wirklich so zugetragen? Eher nicht. Aber zumindest in großen Zügen. Berlin. Dort nahm Maya ihre Koffer. Dem Dozenten für Komposition blieb nichts anderes übrig, als sie ziehen zu lassen. Vor dem Hintergrund der Geschichte bekommt selbst die kleinste Aufsässigkeit die Kraft, eine Wende heraufzubeschwören. Nach dem Sex, der für den, der vergessen will, immer zu schnell vorbei ist, kommt unvermeidlich das Reden. Eigentlich möchte ich nur seine Haut, die warm und weich ist und alles sagt, ohne etwas zu fragen. Leider. So viel Stille hält er nicht aus. Erzähl! Wer war da vor mir? Fragt er wieder. Unter der Decke sucht sein Körper nach Halt. Seltsamerweise jagen uns unsere Vorgänger immer mehr Angst ein, als die, die nach uns kommen werden, als sei die Vergangenheit entscheidender als die Zukunft. Sie sind es, mit denen wir uns messen und uns, besonders wenn der andere mit Liebe zurückblickt, automatisch unterlegen fühlen. Also erzähle ich ihm von Maya, dass sie eine Frau wie ein Irrgarten war, durch den man sich jahrelang hindurchwindet, um dann, wenn man endlich das Zentrum erreicht hat, festzustellen, dass da nichts ist, nicht einmal sie selbst. Es ist ein brutales Bild, das ich von ihr entwerfe. Eines, das ihr absolut nicht gerecht wird. Aber heute Morgen möchte ich mich so an sie erinnern. Denn nur so kann ich seine Anwesenheit hier rechtfertigen, ertragen, erklären. Eine Frau, stellt er hoffnungsfroh fest. Nach unseren Vorgängen zu fragen, heißt fragen, worin wir uns von ihm unterscheiden, in der Hoffnung, dass wir schon nicht der Ersten sein können, wenigstens der Letzte sind. Ja, sage ich. Ich für meinen Teil frage ihn nichts. So wie es geradezu naiv von ihm wäre, anzunehmen, er sei mein Erster, ist es undenkbar zu glauben, dass ich seine Letzte sei. Mir genügt es, jetzt die Einzige zu sein, auch wenn es nur für eine gewisse Zeit ist. Später, die Sonne ist schon ein ganzes Stück weiter vorgerückt, erwache ich erneut mit dem Kopf auf seiner Brust. Unter mir schlägt sein Herz. Ich kann ihn atmen hören. Wenn er etwas sagt, hallen seine Worte in mein Ohr wieder. Du liebst sie immer noch. Er gibt mir keine Chance, es abzustreiten. Während er mir sanft durchs Haar streicht und ich im Rhythmus seinen Atems unter seinen Händen auf und ab woge, erbringt er leise den Beweis. Wieso ist dein Flügel denn sonst perfekt gestimmt? Du spielst doch schon seit Jahren nicht mehr drauf. Also das ist es. Auf jeder reinen Note, die er gespielt hatte, leitete er einen Hoffen auf ihre Rückkehr ab. Was für ein Irrtum! Es ist keine Vorbereitung auf das, was einmal sein wird, nur eine Ehrerbietung an das, was einmal war. Wie war sie wirklich? Fragt er. Das war sie nicht, sage ich, und komme so die Wahrheit näher, als mit jedem anderen Antwort, das ich ihm hatte geben können.
Thank you very much, Shania. This was an extract of your novel, The Kunstpan hat fallen. In this novel you play with the gender of the protagonist. You don't know if it's a he or she?
No, so the novel is written from an I perspective, and there is not one single point in the novel where you find out whether that I is actually male or female.
And why do you do that?
Aha. Well, actually, that's in the first place, that's a matter of playing with form. Because I very strongly believe that although as writers we prefer to believe that it's not that way, at least half of the book is written in the head of the reader. We try very much to tell the story that we want to tell, but actually everyone reads the story that he or she wants to read. We all read in every book the answer to the question that we have. And in a way, if you know that, it's very nice to actively play with that and to actually install this openness. And in this case, the story is a very simple love triangle. So you meet this I character and you know quite quickly that this character has had an affair with an older woman. And then in readers' heads, this character, in I think 95% of all heads, becomes a man. And then three chapters later, this character starts this affair with this young boy. And suddenly all these readers are confused. So what is this? Is this a bisexual man? Or was it a woman? Or were they wrong? And they really have to recalculate everything. And that's a very nice way of asking readers a question and then let them handle the answer by themselves.
Oh, okay. So you don't make it easy for your readers?
No, I think I never believe in easy.
Do these figures appear in the next part of the book?
No. I said it's a trilogy, but actually I meant that not by character and not by story, but more thematically. Because what I actually did is I took a very simple story, and I always take stories about love that ends badly, because somehow that's the story that everybody knows. I don't know anyone who doesn't have a love story that ends badly in his life. And in this book, I sort of tried, because I want to see how far form in story writing can stretch. What I tried here is, accidentally, it became a story about music. That's probably because I'm very bad with playing music myself, and I would have loved to be a musician, but I'm not. So that's compensation. And I built the structure of this story on the structure of a music piece by Tchaikovsky. So I actually took the score. We analyzed the score completely. We took all the themes. We took all the instruments. And then I set the story of the three characters on this structure. In the second part of the trilogy, I will try to do the same, but with painting.
Oh, wow.
And it took me 2 years or so to figure out how I was actually going to do that. So I haven't really been writing. I've mainly been thinking about how you can turn painting into writing. But I think now I have found the answer. So that's actually the second part of the trilogy will be another simple love story about love that goes bad, but this time told through paintings.
Ah, okay. And you told me that you didn't know that it's going to be a trilogy when you wrote the first book and when you published the first book.
No, actually I heard myself say at the presentation of the book, yes, this is the first part of a trilogy, and then my publisher said, oh, that's interesting, you could have told me before. So very often it's like that with books, that you have a very fixed idea of what you want to do with them.
Yeah.
But sometimes they have quite an interesting view on what they want from you. And with this second part of the trilogy, I started to write it. And somehow it kept escaping me. Until I found out that the only good way of doing it was that if I would do it 3 times. Because there is no way that you can turn a book into a painting or a painting into a book. So I thought, what if I tell exactly the same story 3 times and I make that 3 different books? And in the first book, you have a linear story that is happening as you read it with one person telling it. And that will be like a figurative painting where you actually precisely see, or at least think to see, the truth.
Mm-hmm.
Then I will write it again, but from the perspective of the 3 characters, which will all give like alternatingly their vision on things. And you will get a book that will, in a way, maybe look like a cubist painting, where you have the 3 faces of the woman of Picasso that you all see at the same time. And then the last book is the one that I tried to do first, where you have everything at the same time, and it's told backwards and in flash forwards and in flashbacks and as a reconstruction of truth with meta-text and footnotes and a narrator, and that's very postmodern blah blah, but I'll need the other 2 first before I get to the 3rd one.
That's a very interesting way to work on a book. And are you working on it right now here at LCB, or on what are you working here?
I was planning to have like really 5 very quiet and wonderful weeks at the Wannsee to work only at this novel. But as it happens, sometimes things just pass through that process. So accidentally, in the first week I was here, I wrote an essay on jihadis and radical Islam because the newspaper wanted me to do that. And the second week I used to a large extent to write a children's story that I've been asked to write for a wonderful project where they do stories on cultural and gender diversity. And they do it for children who don't speak Dutch as a first language. So it's part of a language integration project. And somehow I read that there was a thing on the news in the U-Bahn that I saw this week that says that children who read Harry Potter actually have a better attitude towards minorities because minorities are treated in a nice way in Harry Potter.
Mm.
So that sort of proves once again that it's a really strong tool, that literature is something that can actually help shape society into something else. And when people say that, that always sounds like some very romantic, naive thing, like, yes, well, art can change the world. And in a way, I really do believe that it can change the way in which you think, which is also, and that brings us back to you don't do easy, why I don't want to write linear novels, because I honestly believe that if we only write linear novels, people will only think in a linear way. And if we only write things with simple sentences and simple ideas, that will in a way bring us all to Donald Trump. So if we want to avoid more Donald Trump, then I would say let's please write longer sentences and more complex stories.
Read more. So jihad children's stories and your second book, that's a quite broad for you to do in 5 weeks?
There's nothing wrong with a bit of multifocus. And in the weekend, I'm going home because we have a theater production that's on, a music theater production, in which I made a parallel between the transition process that takes place. So you have two stories, actually. So you have a refugee who's on the beach of Calais, and he decides he wants to try to swim to England because he's so desperate, he thinks, I'll see it, I'll just swim there. And in England, on the cliff coast, on the white cliffs of Dover, there is this 50-year-old transsexual woman who's gone through this transition of man to woman, and who decides, I don't find my place in this society, I will jump to my dad. And their stories become sort of a dialogue across the canal where both of the transition stories echo each other. And we'll do that in music theater with guitar, soprano, and lute. So there's nothing wrong with a multifocus.
That's true. So, Chaya, I wish you all the best for your stay here, for the weekend, and also for your future. I hope that your works are going to be translated in German.
I absolutely hope so too, because somehow I think it fits better in German than in Belgium. So, gerne.
So, I hope you find a publisher, and thank you very much.
Welcome.
To alle vier Hausgäste, die heute hier gelesen haben, und auch an Sie als Publikum.